Ich finde es immer wieder ein Privileg, dass wir so beten können, dass wir den ganzen Druck, die ganzen Probleme, die uns zu schaffen machen, entweder in uns selber oder von außen, dass wir das alles zu Gott bringen können. Um Druck wird es heute jetzt auch in dem Predigttext gehen, den ich mir jetzt mit euch anschauen möchte. Wir sehen ihn schon. Der Druck, der uns zu schaffen macht, die Not, die an uns zehrt, wie können wir, wie sollen wir damit umgehen, was kann uns da helfen? Ich lese uns Römer 5, Vers 3 bis 5 aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Paulus schreibt da, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Er hat davor geschrieben, dass wir durch Jesus bei Gott angenommen sind und durch ihn Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit bei Gott haben. Nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte. Bedrängnisse, Drucksituationen, so kann man es auch übersetzen, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not, Bedrängnisse, Drucksituationen uns lehren, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also ich finde es schon ein bisschen crazy, was der Paulus da schreibt, so dieses, er freut sich über die Nöte. Also wenn man sich das so ausmalt, wofür wir gerade alles gebetet haben, vielen Dank, liebe Jutta, wie du das vorbereitet hast. Also mir begegnet immer häufiger, dass Menschen sagen, irgendwie nimmt der Druck zu. Irgendwie, es tut sich irgendwas in dieser Welt oder ja auch mit den Nöten, die wir so in unserer Gemeinde haben, für die wir ja auch jetzt eingetreten sind. Ah, ja, und dann sagt Paulus, dass er sich darüber freut. Dieses Wort da, was man übersetzen kann, was hier übersetzt ist mit Not, wo ich auch gesagt hatte, Bedrängnisse, Drucksituationen. Im Alten Testament ist das ein Wort in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, das die verschiedensten artigsten Nöte und Bedrängnisse beschreibt, entweder von innen oder von außen. Im wörtlichen Sinn meint dieses griechische Wort drücken, quetschen, reiben, drängen, vielleicht sogar erdrücken, zusammendrücken, schmal, eng sein. Also ja, Bedrängnis des Lebens in allen Schattierungen ist mit diesem Wort gemeint. Und ja, darüber sollen wir uns freuen. Ist irgendwie schon, also ich find's sehr seltsam. Wie kommt Paulus da drauf? Wenn man da so ein bisschen gräbt im Römerbrief, den Versen davor, den Versen danach, dann wird deutlich, dass der Paulus was ganz Wichtiges gecheckt hat. Nämlich, dass es im Leben Werte gibt, die sind wertvoller als alles andere. Beim Paulus ist klar geworden, dass es nicht das Wertvollste ist, keinen Druck, kein Leid, keine Not zu haben, sondern das Wertvollste für Paulus ist ganz klar geworden, das ist das Aufgehobensein bei Gott. Bärenstark, Schubidubidu, Bärenstark, haben wir gerade hier so cool gesungen. Ja, es war der herrliche Kontrast, ja, so zwischen diesem fröhlichen Kinderlied und dann der Schwere der Gebetsanliegen. Ja, das ist beides im Leben drin. Dieses ja manchmal Leichte, wo man vergessen kann, so was alles so an einem zieht und zerrt und drückt. Und aber es ist doch auch immer wieder da und meldet sich. Und von Paulus ist nicht nur theoretisch klar geworden, dass das Aufgehobensein bei Gott das Kostbarste ist, sondern er hat das auch erlebt. Er ist da durchgegangen. Und er hat es nicht nur einmal durchgemacht, er hat es zigfach durchgemacht. und kommt trotzdem oder gerade deswegen zu dieser Aussage, dass das Aufgehobensein bei Gott das Kostbarste ist, was es für uns Menschen in dieser Welt zu bekommen gibt. Und Paulus war klar, und wenn wir genauer hinschauen, dürfte uns das auch klar sein, ein Leben ohne Leid, ohne Druck, ohne Nöte ist in dieser Welt für uns nicht zu haben. Die ganzen Versuche der Menschheit, das alles zu eliminieren, was es uns das Leben schwer macht, bis heute hat es nicht funktioniert und man hat auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie am Besserwerden wäre. Manches hat sich gut entwickelt über die vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte oder so, aber es hat letztlich das Grundproblem nicht gelöst. Und für Paulus ist klar geworden, dass in all dem Leid, all dem Druck, all den Nöten in dieser Welt, dass es das Wertvollste ist, bestmöglichst aufgehoben zu sein bei dem, der der liebevollste und kompetenteste im ganzen Universum ist, nämlich unser Gott. Und dass das die größte Entlastung für unsere Seele sein soll, sein darf, werden soll, werden darf, damit wir besser durchs Leben kommen. Ich möchte jetzt versuchen, das an einem Bild ein bisschen zu veranschaulichen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. So, ich habe da ein Haus als Foto mitgebracht. Wenn man sich dieses Haus so anschaut, ist in keinem so ganz so guten Zustand, da drin zu wohnen, es dürfte zugig sein, man hat schon oben was drauf gemacht aufs Dach, damit es nicht so reinregnet. Wenn man dann sich überlegt, wie sieht es dann wohl in diesem Haus aus und vielleicht nicht nur im Keller und in den Ecken, sondern auch in den Haupträumen. Manchmal kriegt man ja auch mit, dass irgendwie Häuser gebaut werden auf einem Untergrund, der sogar irgendwie toxisch ist, weil da Altlasten sind oder irgendwie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg noch im Vorgarten liegt, von der man nichts weiß und so weiter. So, wenn der Hausbesitzer jetzt das angehen möchte, aber er hat weder die Fähigkeiten dazu, selber das irgendwie besser hinzukriegen, noch hat er irgendwie die Mittel, auch die finanziellen Mittel, nicht jetzt andere anzustellen, die es für ihn machen könnten. So, wie wäre das jetzt, wenn jetzt jemand herkäme und sagen würde, du, das Haus, das will ich. Das übernehme ich. Und ich übernehme das Haus mit allen Schulden, ich werde mich um die vollständige Sanierung, Renovierung kümmern. Das macht mir gar keine Sorge, was da noch an Altlasten drin verborgen ist. Für alles finden wir eine Lösung. Und der sich dran macht, alles Verschimmelte und Gesundheitsschädliche in diesem Haus, dann dafür zu sorgen, dass das rauskommt, der sagt, Geld spielt keine Rolle. Alles, was es kosten wird, dafür komme ich auf. Und einfach sagt, ey du, das ist zwar dein Haus, aber das ist doch kein Zustand, in dem dieses Haus, da kannst du doch nicht leben, da kannst du doch nicht, das ist doch nicht wohnlich, da kannst du doch nicht dich glücklich fühlen drin. Für mich ist dieses Bild von dem Haus ein Bild für uns und unser Leben. Vielleicht kommt uns unser Leben jetzt nicht so marode und kaputt vor, wie dieses Haus da auf dem Bild, ja. Aber manchmal ist es ja doch so, dass es hinter der Fassade nicht so attraktiv sieht, wie wir es nach außen darstellen. Dass wir nicht jeden Besucher unseres Lebens, der mit uns zu tun hat, in alle Räume unseres Herzens schauen lassen. Und wie ist das jetzt so? Wenn wir ehrlich sind, vielleicht finden wir uns ja dann doch ein bisschen in diesem Haus, in diesem Bild von dem Haus wieder, dass wir doch spüren, dass unser Leben an manchen Stellen oder sogar an einigen Stellen, vielleicht sogar an ganz grundlegenden Stellen, von denen aber keiner was weiß, es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Dass wir uns im eigenen Leben gar nicht so zu Hause und wohl fühlen, weil da einfach noch so viel Mist ist, vielleicht eben auch aus unserer Herkunft, aus Sachen, die wir als Erbe angetreten haben und wir wissen gar nicht so richtig was davon. Wir haben gehört von dem Team F-Seminar Ende März. Ich finde es eine hammergeniale Möglichkeit, mit Gott zusammen mal zu gucken, wie ist denn mein Leben eigentlich beschaffen? Wie ist es so geworden, wie es heute ist? Und was möchte Gott vielleicht daran ändern, dass es mir in meinem eigenen Leben wieder besser geht und dann vielleicht auch anderen Leuten, die mit mir zu tun haben, auch besser gehen kann? Wenn man sich jetzt so vorstellt, wirklich so, ja, Tobias Lebenshaus sieht so aus wie auf dem Bild. Und jetzt kommt Gott daher und sagt, ich will dich so, wie du bist. Ich will dein Leben so, wie es ist. Und dass Gott dann sagt, ich habe die Mittel und Fähigkeiten, die dir fehlen, um das wieder in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Dass Gott sagt, ich will, dass es dir in deinem Leben wieder gut geht, dass du dich wieder mit dir selber wohlfühlen kannst. Und dass er uns anbietet und sagt, wenn du möchtest, übernehme ich dich und dein Leben, so wie es ist. Was würde uns das für Drucksituationen bringen, wenn wir wüssten, dass wir mit unserem Leben uns nicht mehr selbst gehören, sondern Gott der Eigentümer unseres Lebens geworden ist? Ich sage mal so, dass da plötzlich ein kleines Schild in unserem Vorgarten steht, da heißt da nicht drauf, Glasfaser, wir sind dabei oder wir machen mit. Ja? Das hat man ja in Hemsbach so gesehen, wie das verteilt war. Manche fanden es affig, andere fanden es wiederum cool. War ganz unterschiedlich, aber es hat deutlich gemacht, die sind dabei. Die haben sich geoutet, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben oder eine Vorausschau auf einen Vertrag oder wie auch immer man das juristisch benennt. Und letztlich, ja, das Schild im Vorgarten ist nicht entscheidend. Ich habe da jetzt dieses kleine Kreuz reingebastelt, da drauf steht, gehört Jesus. Also um deutlich zu machen, diese Bruchbude, ja, die gehört dann Jesus, wenn derjenige sie Jesus übergeben hat. Und da spielt es keine Rolle, wie schlecht dieser Zustand dieser Immobilie ist. Es zählt dann nur noch, wem sie gehört. Sie gehört dann nämlich Jesus. Und so verstehe ich das, warum Jesus gekommen ist in diese Welt, warum Gott Mensch geworden ist vor 2000 Jahren, damit wir eine riesen Entlastung erfahren können für alles das, was in unserem eigenen Leben marode ist, nicht so auf der Ideallinie ist, wie es eigentlich sein sollte. Denn das Problem ist ja, wenn wir dann in Drucksituationen kommen, sei es von innen oder von außen, dass dann ganz schnell Unsicherheiten entstehen, so hat Gott mich wirklich lieb, dass er mir das widerfahren lässt, dass das gerade passiert. Er könnte doch auch anders handeln. Wieso habe ich jetzt diese vielleicht bescheuerte Krebserkrankung? Und vielleicht ja, wird es immer schlimmer statt besser mit all den Versuchen, die die Ärzte unternehmen. Oder es macht was mit uns, dass da, ja, kleines drolliges Beispiel, meine Frau hat mir das jetzt erzählt, wie teuer Studentenfutter geworden ist. Und nicht nur bei Aldi, sondern auch bei Lidl, die haben gleichermaßen die Preise erhöht, von 1,70 Euro auf, wie viel sind sie jetzt inzwischen? 2 Euro, knapp 2,30 Euro, ja, das ist ja eine unglaubliche Preissteigerung, ja. Es ist jetzt total lächerlich dieses Jahr, es ist nicht mal 2,50 Euro, aber was deutet sich da an, was auf uns zukommen kann, wenn da vielleicht Zölle, ja, erhoben werden, wenn da Unruhen weiter entstehen, wenn weiter Kriege werden, dann ist es vielleicht nur ein ganz kleiner Hinweis drauf, ja, was uns alles da noch bevorsteht. Und was, wenn wir unter Druck geraten, was kommt dann letztlich an Substanz unseres Herzens zum Vorschein? Wie druckresistent werden wir? Oder sind wir? So rum. Was zeigt sich dann, wenn eben diese Enge, dieser Druck, dieses Gequetschtwerden der Seele, des Herzens dann plötzlich passiert? Von außen. Aber was zeigt sich dann innen? Wo ich dann plötzlich denke, ja, vielleicht hat Gott mich ja nicht wirklich lieb, vielleicht hat er ja nicht wirklich mein Lebenshaus gekauft, auch wenn ich es ihm eigentlich übergeben habe. Ich glaube, Gott bietet uns eine Riesenentlastung durch Jesus an. Das, was wir nachher im Abendmahl feiern wollen. Dass er unser Leben genauso wie es ist, mit allen schönen Seiten, aber eben auch all den schwierigen und den maroden, dass er uns, ja, unser Leben sozusagen abgekauft hat, abgenommen hat. Und wir bezahlen ja letztlich nichts dafür, außer dass wir sagen, Herr, mach. Und ich möchte das ernst meinen. Und du sollst ja in meinem Leben jetzt das Sagen haben. Ich möchte wieder zu unserem Predigttext zurückkommen. Ende von Vers 5. Da steht das Wichtige, wodurch der ganze Abschnitt überhaupt nur Sinn macht. Nämlich, dass Gott mit seinem Heiligen Geist, dass Gott selbst mit uns sein möchte. Und nicht nur mit uns, sondern in uns sein möchte, in uns wirksam sein will. Und dann auch seine Liebe in unser Herz ausgießen möchte, unser Herz immer mehr mit seiner Liebe durchdringen möchte und prägen möchte. Damit wir wirklich Entlastung erfahren können von innen her, mit all den schwierigen Fragen, die sich in uns melden, wo wir dann denken, ah, da habe ich doch irgendwie Sünden noch nicht bereinigt und jetzt lässt mich Gott deswegen auflaufen, so ungefähr. Manchmal gibt es da vielleicht so Gedanken, ja. Dieses Gott straft uns jetzt, ja. Also wenn Gottes Interesse wäre, uns zu strafen, hätte er das vor 2000 Jahren nicht gemacht. Sein Interesse ist nicht, uns zu strafen. Sein Interesse ist, uns zurückzugewinnen für sich. Oder wenn so Fragen auftauchen, bin ich Gott vielleicht egal? Oder wir meinen, wir müssen uns vor ihm verstecken, weil wir doch ihn nicht so wirklich ernst nehmen. Oder die ganzen Sachen, die eben von außen an uns ziehen und zerren, sei es jetzt in der Verwandtschaft, wo liebe Leute einfach ganz, ganz schwierigen Situationen sind, oder bei dem, was weltpolitisch so passiert. Ist man ja fassungslos, was da jetzt dann in Israel und im Gazastreifen und so weiter, wie sich da alles entwickeln wird, je nachdem, wie manche mächtige Leute dieser Welt meinen, jetzt irgendwie wieder einen Spruch raushauen zu müssen oder was sagen zu müssen. Wie wird es mit der Ukraine weitergehen, ja, wenn jetzt praktisch das Völkerrecht gar nicht mehr zählt, sogar für, sagen wir, eine Nation, an der wir uns eher orientiert haben, in mancherlei Hinsicht. Und wir wissen nicht, was da noch alles kommen wird und losgetreten wird. Dass Gott mit seinem Geist bei uns sein will, in uns sein will, in unseren Herzen wirksam werden will und seine Liebe reinprägen will, das ist das Entscheidende. Deswegen habe ich das da auf der Folie am Ende von Vers 5 hervorgehoben. Und das ist die einzige Chance, dass die Rechnung von Paulus aufgeht, die er da macht am Ende von Vers 3, die ich jetzt auch hervorgehoben habe, nämlich, dass man sich auch über die Schwierigkeiten, die Nöte, die Bedrängnisse freuen kann, weil menschlich gesehen geht die Rechnung nicht auf, das funktioniert nicht, das funktioniert nur, wenn Gott dabei ist. Aus eigener Kraft, aus eigenem Wollen, aus eigenen Fähigkeiten heraus werden wir scheitern, wenn wir das versuchen, uns zu freuen an dem Schwierigen des Lebens. Das wird uns, glaube ich, nicht gelingen. Aber wenn Gott uns und unser Leben übernehmen darf, dann kann er uns halt eben dadurch bringen, dadurch begleiten, durch diese ganzen Arten von Druck von innen und von außen, durch diese Not. Und das Wort, was da steht, hier ist es übersetzt mit durchhalten. Das ist ein ganz spannendes Wort im Griechischen. Das ist nämlich meno. Das ist das Hauptwort, das Verb, das heißt einfach nur bleiben. Und hypo als Präposition bedeutet drunter, ja, also drunter bleiben. Also ja, in dem Druck drin bleiben und nicht irgendwie gucken, wie man da sich selber wieder versucht, dann des Drucks zu entledigen durch Ausblenden oder ständig mit Sachen ablenken und so weiter, weil die Themen, die da sind, die werden wir nicht los, indem wir ihnen ausweichen. Wir werden uns ihnen stellen müssen, sonst kommen die auf die Wiedervorlage so lang, bis wir es gelernt haben. Und dieses eben nicht einknicken, nicht aus der, dieses Drunterbleiben und ich sag mal auch unter der Führung von Jesus drunterbleiben und auch da nicht ausweichen, indem wir dann auf Sachen zurückgreifen, um uns zu entlasten, die nicht mit seinem Willen übereinstimmen. Das machen wir ja auch ganz gerne. Ja? Dass wir uns entlasten, wenn wir irgendwas Blödes hören über jemanden aus der Familie oder Gemeinde, dann geben wir das weiter, verstärken es vielleicht sogar noch und dann geht es uns wieder besser, aber der Mist ist jetzt beim anderen und ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Das sind so Sachen, die wir drauf haben und die nicht gut sind, die nicht funktionieren. Und da ist es dann auch so wichtig, deswegen bin ich dir so dankbar, dass Gott dir das geschenkt hat mit diesem Bibelwort als Leuchtvers vorhin, wo der Petrus so kolossal versagt hat. Er hat dem Druck nicht standgehalten, als es darum ging, wo er gefragt wurde, gehörst du auch zu dem Jesus? Sag mal, was für ein Schild steht da in deinem Vorgarten? Ja, gehörst du zu Jesus? Ja, vor der Kreuzigung von Jesus, da ist Petrus eingeknickt, der vorher noch ganz groß getönt hat, ich werde sogar mit dir zusammen sterben oder so irgendwie, meine ich, hätte er sogar in die Richtung sich vorgewagt. Und in der Drucksituation hat Petrus dann sehen müssen, das war nichts. Da hat sich Petrus dann, ja, in der Situation wiedergefunden, eigentlich sogar in der Situation. Eigentlich hat er das Schild aus dem Vorgarten in der Situation rausgenommen, wo er Jesus verleugnet hat. Hat er gesagt, ich gehöre nicht zu dem. Jesus hat ihn nicht fallen gelassen. Für Jesus galt es noch, auch wenn das Schild nicht mehr im Vorgarten stand. Aber die spannende Frage war, Petrus, der erlebt hat, er hat Jesus verleugnet. Vertraut er der Liebe von Jesus, dass die stark genug ist, dass er wieder zurückkommen darf, dass er wieder eine neue Chance kriegt? Gott gibt uns immer eine neue Chance, dafür steht das Kreuz. Aber wir müssen umkehren, deswegen, was auch in dem Leuchtvers, in dem Bibeltext stand, wenn du wieder umgekehrt bist, wenn du wieder zurückgefunden hast zu mir, dann, ja, kannst du deine Brüder stärken. Und das ist ja eigentlich genau das, was hier in dem Text steht, dass ja, in diesen Phasen mit dem Druck, da muss sich bestätigen, wie es in uns aussieht. Das ist die Phasen, wo sich bewähren muss, wie ernst wir es meinen mit der Überschreibung unseres eigenen Lebens an Gott. Und ja, Gott lässt uns nicht fallen. Und können wir ihm das dann glauben, wenn wir ihn fallen gelassen haben? Das ist die spannende Frage. Petrus hat es geschafft. Wir alle sind dazu eingeladen, es zu schaffen. Und ja, letztlich soll das alles, wenn wir immer wieder neu unter Druck geraten, uns darin in unserem Glauben bewähren, das alles soll dazu beitragen, dass unsere Beziehung zu Gott fester wird, unser Glaube gefestigt wird und die Hoffnung ein viel, viel besseres Fundament kriegt, dass Gott es schon schaffen wird, egal was im eigenen Leben noch so katastrophal aussieht oder was in der Welt so katastrophal aussieht, dass wir wissen, Gott sitzt im Regiment und das, was er angefangen hat mit dieser Welt, und das ist eigentlich eine tolle Welt, das wird er auch vollenden. Sie wird irgendwann mal wieder eine tolle Welt sein. Und er hat uns verheißen, dass er eine neue Welt schaffen wird. Und ja, lasst uns jetzt das im Abendmahl feiern. Denn der größte Beweis, den wir haben nichts Stärkeres, dass Gott voller Liebe ist, dass er voller Treue ist, dass er uns nicht fallen lässt, wenn wir das Schild aus dem Vorgarten wieder rausnehmen, das ist das Abendmahl. Das ist das, was im Abendmahl deutlich wird, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Das soll uns jetzt im Abendmahl vor Augen geführt werden. Können wir das Ganze so miterleben? Ah, da gibt es Leute, die nehmen ja da jetzt eben das Brot und den Traubensaft als Zeichen dessen, dass Jesus für uns bezahlt hat. Aber wir dürfen es auch mit unseren eigenen Sinnen miterleben. Wir dürfen selber hier vorkommen und uns ja, entweder Brot geben lassen, hier durch einen Menschen und den Traubensaft, oder hier von Jesus selber, es als von Jesus selber hingerichtet, bereitgestellt, zu uns nehmen, was Jesus als Zeichen seiner Liebe uns geschenkt hat. Wir dürfen das selber erleben. Es wird allerdings nur dann seine Wirkung in uns auch entfalten können, seine positive Wirkung in uns entfalten können, wenn wir tatsächlich wissen, wer Jesus für uns ist, wenn wir tatsächlich ja, unser Leben an ihn übergeben haben, wenn er unser Leben in seiner Hand halten darf, wenn unser Leben ihm gehört, dann wird das Ganze nur gescheit funktionieren können. Wenn wir ja wissen, wir glauben an Jesus, das ist ja dann letztlich so der Hinweis drauf, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wenn wir unsicher sind, haben wir denn eigentlich den Heiligen Geist? Ist Gott bei uns? Ja, aber wenn wir an Jesus glauben, dann ist ja das Entscheidende, was der Heilige Geist bewirken will, schon passiert. Deswegen, ja, herzliche Einladung, wenn wir dann gleich ins Abendmahl gehen, wirklich in diesem Abendmahl zu Jesus zu gehen, zu dem, der eben unser ja, marodes Leben gekauft hat, übernommen hat. Und wir haben vorhin ja schon gehört, dass es auch wieder diesmal beim Abendmahl eine Segnungsmöglichkeit geben wird. Es werden hier hinten zwei Leute sein, es werden im Foyer zwei Leute sein. Da könnt ihr während des Abendmahls, während wir vier Lieder miteinander singen, da habt ihr Zeit, hinzugehen und auch für euch beten zu lassen. Denn vielleicht bist du in einer Drucksituation und merkst einfach so direkt an Gott wenden, ist zwar gut, aber irgendwie hilft es dann doch, zu einem Menschen zu gehen, der für einen betet. Und oder auch, falls es irgendwie Dinge gibt, die zwischen dir und Gott stehen, wo du sagst, eigentlich ist es nicht richtig, wenn ich jetzt Abendmahl nehme. Dann vielleicht erst mal hin zu jemandem zu gehen, zu beten, ja, und das zu bekennen vor Gott und sich dann auch die Vergebung zusprechen zu lassen, um dann sagen zu können, oh ja, Jesus, danke, das hilft mir jetzt wieder Hoffnung zu schöpfen. Oder wenn man überhaupt noch nicht diesen Schritt gemacht hat, Jesus sein Leben zu übergeben, und wenn man noch merkt, man kann noch gar nicht an Jesus glauben, dann kann man auch für sich beten lassen und kann dann ja einfach darum bitten, dass Gott einem hilft, weil glauben können wir nicht aus uns selber raus. Das ist immer ein Geschenk Gottes, das er uns anbietet. Und dann ist die Frage bei uns, ob wir uns darauf einlassen wollen. Aber selber können wir das aus uns nicht hervorbringen. Also nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch jetzt hier bietet. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Und lasst uns jetzt ja das Abendmahl, ich wollte sagen, miteinander feiern, aber lasst uns jetzt im Abendmahl zu Jesus gehen, um seine Liebe zu erfassen, seine Liebe wieder neu zu empfangen oder auch zum ersten Mal vielleicht. Jesus liebt uns. Wir waren es ihm wert, dass er für uns gestorben ist, um unsere maroden Lebenshäuser ja, zu übernehmen und die Sachen gut werden zu lassen und dann im Himmel es letztlich zu vollenden, was alles hier fragmentarisch bleiben wird. Und diese Hoffnung, die möchte er uns geben durch seinen Heiligen Geist, durch seine Liebe. Dazu sind wir eingeladen. Amen.